Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Herzlich willkommen zur 18. Episode von Ich glotz TV, dem Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Mein Name ist Domescu Möller und mit mir glotzen mein Kollege Florian Thalmann.
Guten Tag.
Und unser Chef und dessen Hund Michael Heun und Freddy.
Ja, grüß Gott. Ja, guten Tag. Mach mal Wuff, Freddy. Nee, muss ich gerade kratzen. Ja, zu tun.
Wirklich. Darf ich kurz nochmal festhalten? Folge 18 sagst du. Das heißt, wir sind jetzt volljährig.
Oh, ja, das ist ja.
Volljährig.
Eigentlich wäre heute die Sex-Episode die richtige gewesen. Ja. Aber gut.
Oder wir stellen gehen wieder auf ein Staffelfinale zu, ne?
Oder wir stellen uns einen leckeren Pastis zum 18. hier auf den Tisch. Und
nein, ich mag keinen Anis.
Ah, ich liebe Anis. Ich war am Sonntag beim Griechen. Ich war am Sonntag beim Griechen und dieser Grieche kennt uns langsam und schenkt uns immer sehr viel Uso nach. Das war schön.
Ja. Das wird ja sehr gern gemacht und die sind ja auch latent beleidigt, wenn man das da nicht trinkt. Und bei mir denken immer alle, ich liebe das auch total, weil ich es ganz schnell runterkippe, wenn es kommt. Das hat aber einen einzigen Grund. Das kommt ja aus der Gefriertruhe für gewöhnlich. Also das ist ja wirklich eiskalt. Mhm. Und ich finde, je kälter man es trinkt, desto weniger schmeckt man. Deshalb bemühe ich mich darum, das immer sofort, wenn es da ist, runterzukippen. Dann glauben aber immer alle, ich finde das super lecker und ich kriege meistens noch einen.
Das ist ein Fehler. Das ist aber eine gute Taktik, die werde ich mal ausprobieren. Ich war Ewigkeiten nicht mehr beim Griechen, weil ich zuletzt ein sehr traumatisches Erlebnis hatte. Wir haben hier auch einen in Berlin, Karlshorst, der sehr, sehr gut ist. Und wir sind da mal hingegangen und ich saß da abends, so war so ein völlig entspannter Abend, irgendwie noch so halb im Sommer. Und ich sitze da so mit meinem gigantischen Berg Tzatziki und diesem Fleisch und schaufel das in mich rein, so richtig geil mit Knoblauch und mit allem drum und dran, wie ihr euch das vorstellt. Und plötzlich, während ich esse und die Portion schon fast weg ist, fällt mir ein, scheiße, ich habe morgen früh einen Zahnarzttermin. Und dann bin ich zu Hause angekommen und habe dann irgendwie eine halbe Flasche Listerine mir einzuflößen, um diesen Geruch einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen. Aber es ist hoffnungslos.
Mhm. Tja, vielleicht hättest du es mal mit Uso probieren sollen.
Mhm. Das ist, ja, genau. Noch halb offen zum Zahnarzt, das ist noch geiler.
In so einem Fall hilft dann immer nur offensives damit umgehen. Ich weiß nicht, ich hatte das auch mal beim Zahnarzt. Schon beim Reinkommen sagen, passen Sie auf, ich war gestern Abend sehr lecker essen und ich habe vergessen, dass ich diesen Termin hatte und so. Also dann tragen die es meistens auch mit Fassung und Grinsen zumindest dazu. Das ist ja auch schon was wert.
Ich sage mir dann in solchen Fällen immer, die müssen sicherlich noch sehr viel schlimmere Dinge ertragen als das.
Das so redet man sich
das schön.
Ja, und sie tragen ja inzwischen ja sogar FFP2. Früher hatten sie ja einfach nur normale OP-Masken auf. Das hilft ja doch immer ein bisschen.
Mir hat in der Corona-Zeit mal mein Zahnarzt, bei dem ich war, gesagt, als ich reinkam und da hat man ja heute immer noch diese Reflexhemmung beim Händeschütteln. Und der streckte mir seine Hand entgegen. Ich zog so halt zurück und sagte, macht man doch gerade nicht mehr. Und dann sagte, wissen Sie, wenn Sie mir nicht die Hand geben können, ja, also wenn es irgendwo egal ist, dann hier. Also
ich stecke sie Ihnen nachher in den Mund.
Ja, genau. Und er hat gesagt, ich wasche sie auch ungefähr 800 Mal. Wenn ich es aber habe, dann verlassen Sie sich drauf. Kriegen Sie es gleich auch. Ja, das erinnere ich auch noch mit Freude.
Habt ihr mal eine FFP2-Maske aufgesetzt, nachdem ihr beim Griechen gegessen habt?
Nein, noch nicht.
Entschuldigung.
Das hört sich auch nicht nach einer guten Idee an.
Nee, ich habe das schon mal gemacht. Also wenn man Knoblauch mag, gutes Ding.
Ja.
Hat man noch was davon.
Wie war eure Fernsehwoche?
Also ich muss erst noch mal kurz sagen, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Mein Nachbar fängt natürlich genau jetzt an zu bohren. Kommt das
jetzt
an?
Jetzt habe ich eben wirklich was gehört.
Gerade als du dich deinen Kopf so ein bisschen zur Seite geneigt hast, habe ich es gehört.
Ja. Oh, schön.
Ja. Oh, ist toll, oder?
Dann haben die Leute auch draußen was von.
Auf jeden Fall. Ja, es ist noch nicht so ganz in der Nachbarschaft angekommen, dass wir hier ein Aufnahmestudio haben.
Das ist gar nicht dein einziges Handicap heute, wie du uns schon gesagt hast.
Oh nee, das ist richtig. Da muss ich direkt mal dazwischen schieben, bevor ich sage, wie meine Fernsehwoche war. Ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen, falls ich zwischendurch ein wenig unkonzentriert sein sollte, weil, wie ihr beide ja wisst und ich glaube unsere Hörer und Hörerinnen auch, weil ich es schon mal erwähnt hatte, bin ich ein großer Fan der Berliner Band Rammstein Und der offizielle Vorverkauf für ihre Tour hat heute begonnen und ich hänge hier seit 2,5 Stunden in irgendwelchen Warteschleifen und versuche Tickets zu bekommen und es hat bisher noch nicht funktioniert. Ich spekuliere gerade darauf, dass noch ein zusätzlicher Showtermin reinkommt und sollte das passieren, werde ich in diesem Podcast sowohl gedanklich als auch, wie sagt man, so
körperlich
alles stehen und liegen lassen und versuchen, ganz viel Geld für Tickets auszugeben. Also wenn ich plötzlich einfach weg bin und ihr nur noch das Bohren aus meiner Nachbarschaft hört, dann wisst ihr, woran das
liegt. Dann nehmen wir aber Rücksicht drauf. Aber sag mal, apropos schon mal erwähnt, ich weiß gar nicht, ob ich erzählt hatte, ich habe einen Hund. Da gibt es auch insofern ein neues. Ich habe ja die empirische Fernsehforschung mit ihm gemeinsam, über die ich hier ja laufend berichten möchte. Wenn meinem Hund nicht passt, dass ich zu intensiv in einen Bildschirm starre, dann greift er sich gerne einen meiner Schuhe. Und sieht in diesem eben einen wirklich tödlichen Feind, das heißt, er wird vernichtet. Also das ist wirklich eine Kriegseröffnung, was er dann mit dem veranstaltet. Ich habe es einfach inzwischen so gemacht, dass ich alte Filzpantoffeln, die ich habe, einfach geopfert habe. Also eine Opfergabe, die dann, warte, hier, ich ja euch kann ich zeigen, die dann zu so etwas führen. Seht ihr was?
Oh, wunderschön.
Ja. So. Ist fast ein Flipflop inzwischen.
Ja. Ja, genau. So, die gebe ich jetzt auch wieder dem Hund, der sofort beleidigt guckt, wenn ich das euch auch zeige. So, das ist nämlich seins. Also, daran kann ich aber auch jetzt gut, ist ein guter Gradmesser, was ihm am Fernsehprogramm gefällt, zum Beispiel. Weil wenn er es doof findet, dann kommt der Schuh ins Spiel. Sonst guckt er durchaus mit mir. Also das ist, ich werde aber berichten, ob ich da Muster erkennen kann.
Also ist es so, dass er versucht, dich dann davon abzubringen, das Programm zu gucken, in dem er das spielt? Also ist es so, dass dein Hund dich erzieht, anstatt andersherum, oder?
Nein. Selbstverständlich ist das ein dauerhafter Prozess und selbstverständlich erzieht dich der Hund. Also da muss man sich auch nichts einbilden. Und es ist natürlich immer auch ein Versuch, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und natürlich gelingt der auch oft genug. Zumal wir ja eben noch, aber das erwähnte ich ja bereits, auch noch mit dem einen oder anderen Unfall in Sachen Stoffwechselendproduktausscheidung zu kämpfen haben und man also immer genau gucken muss, ob es Anzeichen dafür gibt, dass der Hund vielleicht besser mal kurz raus muss. Aber das wird besser und alles wird gut.
Sag mal, wenn er immer ausflippt, wenn du auf dem Bildschirm starrst, das stelle ich mir extrem schwierig vor beim Pornos gucken. Oder wie ist es da so?
Wie ich ja bereits erwähnt habe, ist mir schon die Begrifflichkeit fremd. Von daher weiß ich gar nicht, was du da meinst.
Okay, ich korrigiere das mal. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn du dir mal wieder einen Lederhosenfilm reinziehst. Kannst du damit eher was anfangen?
Nee, verstehe ich auch nicht. Nein, sowas hat er noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich auch Tier? Ja, es gibt auch Tierpornos. Ne? Den Pandas im Berliner Zoo hat man doch auch Tierpornos
gezeigt. Also jetzt kommen wir langsam in den strafrechtlich relevanten Bereich.
Nein, nur Tiere untereinander.
Ich habe gerade eine coole Geschäftsidee.
Ich weiß, dass sie den Panda-Bären, die ja nicht so richtig kopulieren wollten, im Zoo Filme gezeigt haben. Also letztlich Panda-Pornos.
Stimmt, ja.
So. Und nur sowas und ausschließlich sowas habe ich gemeint, bitte. Okay. Ja, Gott.
Oh Mann, aber wir waren vorhin kurz bei der Frage, wie eigentlich so unsere Fernsehwoche war. Mhm. Also ich möchte nur mal für mich sagen, dass ich mich sehr freue, dass jetzt endlich die Sommerpause überall beendet ist. Und dass jetzt zeitgleich diese Woche alle Sendungen wieder anfangen, die ich so gern schaue, wie Late Night Berlin oder das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann, auf den wir ja vielleicht auch, glaube ich, später nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Und natürlich TV Total und im Anschluss Terwakis und Optenhöfe live. Also mein Kalender ist wieder vollständig, was das betrifft.
Ja, man kann zusammenfassen, das Wetter wird scheiße, aber immerhin können wir wieder mehr Glotze, ne?
Eben, super. Mhm.
Ja, und also ich habe natürlich diese neue Herr der Ringe-Serie angefangen zu schauen. Mhm. Fand es auch echt gut dafür, dass es am Anfang so ein paar Gerüchte darüber gab, dass es nicht so bildgewaltig sein soll, finde ich es für eine Serie überragend. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal reingeschaut habt. Mhm. Läuft bei Prime Video. Ist ganz
macht
gut.
Macht keinen Sinn, mit dem Kopf zu schütteln, ne? Sehen die Leute gar nicht. Mhm. Ne? Fällt mir gerade so an. Ist ein akustisches Medium. Ich übe noch.
Ist halt ein bisschen langatmig. Also die erste Folge war ein bisschen langatmig, aber ich glaube, weil sie viel erklären mussten und wenn ich jetzt ein richtiger Herr der Ringe-Nerd gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch viel mehr von den Anspielungen, die sie gemacht haben, verstanden und dann hätte ich es vielleicht nicht ganz so langatmig gefunden, aber gut. Vielmehr beschäftigt hat mich eine TV-Nachricht in dieser Woche. Und zwar, dass RTL ab der Saison 2023/24, glaube ich, sich die Rechte für American Football inklusive Preseason, Regular Season und eben Super Bowl gesichert hat. Und ich finde das krass, weil ja das vorher bei Sat1 ProSieben gewesen ist und die das ja über Jahre seit, lass mich nicht lügen, 2011, 12 groß gemacht haben. Mit verschiedenen Moderatoren, die ja teilweise auch schon jetzt bei RTL arbeiten seit einigen Jahren. Und immer dafür standen, quasi den American Football in Deutschland so zu promoten und auch wirklich zu einem Event gemacht haben. Jetzt natürlich im Zusammenspiel mit den sozialen Netzwerken, die sich genau in dieser Zeit ja auch und Streamingdiensten, die das natürlich auch mit nach Deutschland gebracht haben. Aber ich fand schon, dass ProSieben Sat1 sich da sehr verdient gemacht hat und jetzt wechselt es eben zu RTL und ich finde, das ist schon ein starkes, starkes Stück. Wie seht ihr, oder?
Finde ich geil. Gucke ich auch. Also alle.
Da haben wir mit nichts anderem gerechnet. Aber deine Expertise dazu kannst du ja gleich noch vielleicht ausführlich.
Ist das das mit dem Ei?
Das ist das mit dem Ei.
Okay. Es gibt oder aber das, mehreres mit dem Ei.
Mit dem Schläger. Ich verwechsle das immer.
Oh Gott. Bitte. Nein, ich liebe Football. Man muss auch sagen, Sat1 ProSieben hat das wirklich auch in Deutschland mit groß gemacht. Also ich würde mal sagen, wir haben wirklich einen nicht unerheblichen Anteil. Und wir haben da eine Truppe aufgebaut, auch ein paar Namen und ein paar Sympathieträger. Alle haben dann ja noch gedacht, als Herr Buschmann eben dieses Run-Football verließ, dass es damit dann schwieriger würde. Aber das war ja auch nicht der Fall, im Gegenteil. Und die Quoten sind ja inzwischen wirklich sehr, sehr ordentlich. Und ich habe mir das auch immer alles angeguckt. Von daher, ja, muss man jetzt erstmal mal abwarten, wie es denn dann so wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein erklecklicher Anteil des Personals, das im Moment bei Sat1 ProSieben macht, dann vielleicht auch einfach schlicht den Sender mitwechselt.
Das kann ich mir gut vorstellen, zumal ja Sat1 ProSieben jetzt ja fast gar keinen Sport mehr hat. Ne? Also die hatten ja eine Zeit lang auch immer noch kleinere Sportveranstaltungen übertragen, aber RTL hat das jetzt ja alles. Die haben ja Europa League im Fußball, Conference League im Fußball, Länderspiele und jetzt halt auch noch den Football eingekauft.
Da ist schon Geld. Und es schrie, um mal endlich Konjunktiv zu benutzen, schrie natürlich theoretisch danach, dass Frank Buschmann reumütig zum American Football zurückkehrt und das wieder machte. Er hat aber ja gerade verkündet, dass diese Fußballsaison auch seine letzte als Kommentator ist und hat das auch mit den Worten getan, dass er seine Karriere im Sportbereich mit Ablauf dieser Fußballsaison komplett beenden möchte. Da guckt der Flo und sagt, ehrlich, was? Das ist ja verrückt. Und das klang auch wirklich sehr überzeugend, als wenn er nur noch Unterhaltung machen wollte und hat eben auch das ganze Sportgeschäft dabei ziemlich kritisiert, also Sport- und Fernsehgeschäft. Und das klang schon sehr ernsthaft danach, dass er da keine Lust mehr zu hat. Klang also erstmal nicht so, als wenn er auch für Football zurückkehren würde.
Ah, krass, okay. Weil zumindest zeitlich würde es ja passen, wenn er jetzt sagt, er macht jetzt noch eine Saison Fußball und ab nächstem Jahr hat RTL dann die American Football. Dann würde es ja zeitlich zumindest
hinkommen. Es würde hervorragend passen, findet auch Flo.
Ja, wäre mega. Also wirklich.
Und wer weiß, was sich da bis dahin immer so alles tut. Also es war ja wohl auch so, also um die Buschmann-Insights von Buschmann selber zu erzählen, der auch einen Podcast hat mit Herrn Fuß gemeinsam, Glanzparade. Es stand im Raum, dass Buschmann sofort aufhört. Also eigentlich wollte er wohl auch sofort aufhören. Und man hat ihn dann wohl überzeugt, dass man das so nicht macht und dass er die Saison zu Ende macht. Weshalb er jetzt auch den Podcaster weitermacht und Fußball auch weiter kommentiert bis zum Ende dieser Saison. Weil da läuft auch der Vertrag noch und den will er jetzt auch erfüllen und so. Aber wie gesagt, eigene Aussage, ziemlich kategorisch, das war's dann auch. Aber auch da hat er sich ja überzeugen lassen zu was anderem und wer weiß, was in einem halben Jahr ist. Also schauen wir mal.
Harren wir der Dinge, würde ich auch sagen. Noch eine Nachricht, um Flo wieder aufzuwecken, von einer Kollegin von Frank Buschmann, Laura von Torra. Die wird ja am Freitag, also sprich gestern, wenn unser Podcast am Samstag kommt,
moderiert haben
Riverboat. Stimmt. An der Seite von Kim Fischer. Einmalig allerdings nur, weil der RBB seine Wochen jetzt mit zwei wöchentlich wechselnden Moderatorinnen und Moderatoren bestückt, nachdem Sebastian Fitzek ja das Handtuch geworfen hat.
Mhm. Ich habe letzte Woche wieder Bücher schreiben will. Ich habe jetzt tatsächlich ein paar Wochen nicht geguckt, aber letzte Woche habe ich mal wieder reingeschaut, weil Ilka Bessin zu Gast war. Und das hat mich interessiert, wie die so drauf ist im Moment.
Die ja wieder Cindy aus Marzahn ist, ne?
Ja, das stimmt. Habt ihr das schon gesehen? Ich noch nicht.
Nee. Warum macht sie das jetzt wieder?
Das macht sie, weil, ich weiß gar nicht warum. Das kam doch im Rahmen dieser Dankeschön-Show für, war das nach der Flut im Ahrtal, glaube ich, hatten die das doch verkündet auf der Bühne? Ach so, genau. Sie hat gesagt, weil sie ja die Rolle niedergelegt hat, ohne sich aber richtig vernünftig bei ihren Fans zu verabschieden und quasi sich öffentlich von der Figur zu verabschieden. Und dann kam wohl RTL mit diesem Plan und dann hat sie gesagt, ja.
Naja,
diese Show.
Das ist auch,
ist ja auch nicht verkehrt.
Das ist natürlich aus der Rückschau sehr schön zusammengereimt.
Genau.
Würde ich, also ohne ihr zu nahe treten zu wollen, aber.
Nein, ich finde übrigens, dass es überhaupt nichts Ehrenrühriges oder Schändliches, aber man kann doch mal konstatieren, dass sie als Cindy aus Marzahn mega erfolgreich war, dass alles, was danach kam, eher 1B erfolgreich war. und dann, dass man dann irgendwann auch aus finanziellen Gründen, aber auch um, man muss dann ja konstatieren, waren vielleicht ein Fehler. Mein Gott, haben wir ja alle schon welche, dann zu sagen, ich mach das wieder, Herrgott, ja. Und alles gut. Find ich. Und
mir als Fan ist es auch relativ egal, warum sie das macht. Jo. Ich freue mich einfach, auch wenn ich jetzt die Show noch nicht gesehen habe, dass sie es macht, weil ich habe sie auch irgendwie zweimal, glaube ich, auf der Bühne gesehen hier in Berlin. Und ich liebe einfach diese Figur. Also ich finde es so schön und war auch damals traurig, dass sie sich davon verabschiedet hat und jetzt ist doch nett. Dann.
Ja, vor allen Dingen, das ist echt eine Figur. Da kannst du dich ja auf manche Plätze in Berlin setzen und musst vorm Supermarkt oder was nur warten. und also wenn du dann das Pendant dazu sprechen willst, ist nicht so ein Problem. Also das gibt's ja wirklich genauso. Habe ich jedenfalls schon mehrfach erlebt. Könntest du auch so auf die Bühne stellen. Da ist nur dann keine Absicht. Das ist dann der einzige Unterschied, glaube ich.
Das stimmt.
So, jetzt wissen wir gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Oder weiß das jemand?
Ich glaube, Micha hat mal wieder eine Doku geguckt.
Micha hat eine Doku geguckt. Oh, dann hätte man doch super eine super geile Überleitung machen können. Man hätte doch jetzt sagen können, ah ja, das ist wie aus dem echten Leben und aus dem echten Leben sind ja auch Dokus, ne?
Man hätte auch sagen können, nachdem Cindy aus Marzahn jetzt zurück ist, kommt dann zum endgültigen Abschluss der Karriere bestimmt noch die große Cindy aus Marzahn-Doku.
Oh, das ist auch gut.
Man hätte mich auch einfach fragen können, was habe ich denn diese Woche im Fernsehen geguckt? weil dann hätte ich es einfach erwähnt. Also
tja, hätte Fahrradkette. Jetzt mach.
Das lassen wir alles genau so drin.
Natürlich, habe ich ja nicht anders vorgehabt.
Los jetzt. Ja, es klang so wie eine Schneidevorlage.
Nein.
Weil jetzt Sekunde, kleine Sekunde. So.
Man hätte auch einfach sagen können, Cindy aus Marzahn hat so eine große Fangemeinde, sie hat quasi ihre Fans regelrecht als Geiseln genommen.
Okay.
Es ist bis zum gewissen Grad auch eine Selbstschutzmaßnahme, dass wenn wir jetzt einfach den Delling der Woche vergeben, dass vielleicht der Rest dieser ganzen Folge irgendwie keine verzweifelten Versuche mehr kommen, können wir uns darauf einigen?
Oh nee, okay, das ist dann aber langweilig.
Also oder? Ich würde die verzweifelten Versuche schon noch gern weitermachen, aber ich vergebe den jetzt schon mal.
Ja, bitte.
Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich.
Der Delling der Woche.
So, haben wir das schon mal durch. Das ist doch schön. Ja, tatsächlich wollte ich, und da wird zumindest einen Hauch ernster, die Herren. Ich gucke im Moment gern Dokus. Habe ich ja letzte Woche schon zum Besten gegeben. Und wenn man da erstmal so drin ist, dann ist das ja so. Dann hatte ich schon mehrfach bei Netflix vorbeigeklickt an der Doku zum Gladbeck-Drama. Weil Hintergrund ist der, dass... Ja, ich war da ja so um die 20, jetzt, ich glaube ganz genau 20 Jahre alt, dass ich gerade in dem Fall das Gefühl habe, habe ich alles schon gesehen. Also habe ich alles schon 100-mal gesehen und brauche ich nicht nochmal. Dann aber irgendwann, als ich nichts anderes fand die Tage, habe ich doch mal reingeguckt und ich muss sagen, es hat sich extrem gelohnt. Es ist, ich weiß nicht, muss man mal kurz sagen, worum es geht beim Gladbeck ja vielleicht besser.
Ich würde schon sagen, sag mal, also ich war da ja gerade im zweiten Trimester, wie man so schön sagt, im zweiten Trimester meiner Schwangerschaft. Und ich habe mir das natürlich also ich kenne den Fall inzwischen, aber vielleicht ist gar nicht schlecht, wenn du es nochmal zusammenfasst.
Ja, also zwei Schwerverbrecher aus relativ frisch aus der Haft entlassen, Hans-Jürgen Rösner, Dieter Degowski, überfallen eine Bank in Gladbeck. Dabei gibt's Komplikationen, vielleicht auch gewollte Komplikationen, weiß man, glaube ich, bis heute nicht so genau. Und das Ganze geht über in eine Geiselnahme. Die flüchten dann erst mit dem Auto, dann steigen sie um in einen Bus und dann wieder in Auto. So, und das Ganze geht in einer Irrfahrt quer durch Deutschland von Gladbeck aus über, ja, über Umwege nach Bremen, wo sie eine Weile sind, und nachher wiederum auch über Umwege nach Köln. Das sehr Ungewöhnliche daran eben ist, dass es einen, sagen wir mal vorsichtig, sehr intensiven Austausch mit der Außenwelt gab. Journalisten permanent nicht nur um das Auto oder den Bus herum waren, sondern drin teilweise als Verhandler aufgetreten sind. Ein Journalist ist dann in Köln sogar in das Auto mit eingestiegen. War Herr Röbel, später Chefredakteur der Bild-Zeitung, damals, ich glaube, Chefreporter vom Kölner Express. Und das Ganze endete dann, also die Doku zeigt eben auch, da, also zwischendurch ist die Freundin eines der Täter, also Rösners Freundin, irgendwie zu den Tätern dazugestoßen, die war dann auch noch dabei, die ist dann irgendwie in einer sehr unkoordinierten Aktion an einer Autobahnraststätte von Polizisten festgehalten worden und festgenommen worden sogar, woraufhin die beiden Herren durchgedreht sind im Bus und einen 15-jährigen Jungen erschossen haben und aus dem Bus rausgeworfen haben. Ja, später auf der Flucht hat es dann auf der Autobahn einen SEK-Einsatz gegeben, wobei, ich weiß nicht, zwei Geiseln waren. Oh Gott, jetzt nagel mich nicht fest. Auf jeden Fall, die weibliche Geisel ist auf jeden Fall erschossen worden. Also insgesamt hat es da schon auch Tote gegeben. Das war schon irgendwie ziemlich bitter. Und es, man kriegt da zum einen nochmal deutlich mit, wie pervers diese Aktion war. Hans Meiser im RTL-Nachrichtenstudio in den Live-Nachrichten telefoniert mit dem Bankräuber in der Bank. So fing das schon an. Dann wurde ständig live geschaltet zu den Leuten. Es wurde immer interviewt. Es war im Bus mit den Tätern wurde permanent gesprochen. Die Polizei hat nicht mit ihnen gesprochen, die Journalisten schon. Von daher, das war es war wirklich absurd. Ja, sie waren zynisch, sie waren brutal und das macht das irgendwie deutlich. Und die, man muss auch sagen, dass ich würde wahnsinnig gern das ganze Geschehen, was man da von außen sieht, einmal aus Sicht der Polizei bekommen, die ja bis heute nichts Vernünftiges sagt, denn was die gemacht haben, wirkte brutal unkoordiniert und wie letztlich auch ein totales Versagen der Sicherheitsbehörden in dem Zusammenhang. Mhm. Bis hin zum dilettantischen Zugriff, der eben voll auch in die Hose ging. Also ich fand es sehr beeindruckend, weil es auch in seinen Details, wie Herr Rösner wirklich denn dieser voll tätowierte Mensch, der übrigens immer noch im Gefängnis sitzt, der andere Täter, Dieter Degowski, ist vor, ich glaube, 7 oder 8 Jahren freigekommen, lebt irgendwo in unserem schönen Land unter anderem Namen. Und keiner weiß wo. Rösner ist immer noch im Knast. Der läuft da irgendwie über die Straße, geht zu den Journalisten und am Autotelefon eines Journalisten, 88, da war das noch super Luxus, spricht er mit Reportern der Bunte, die nicht da sein können, damit die auch ein Interview kriegen. Ja, es ist wirklich absurd. Und ich habe an euch eigentlich, wir machen ja diesen komischen Beruf und man guckt das dann natürlich, deshalb kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen, man hat anschließend die Gesetzeslage übrigens verändert. Das, was da die Journalisten gemacht haben, dürften wir heute nicht mehr. Also wir dürften nicht so eingreifen, wir dürften nicht mit ihnen selbstständig verhandeln, reden. Die Journalisten haben ja die Verhandlungen geführt, die haben dann regelmäßig, ein Fotograf hat regelmäßig die Forderungen nach dem Fluchtauto, was es denn sein soll, dann wieder überbracht. Es war schon absurd und wer kommt noch dichter ran? Und eben, wie gesagt, Udo Röbel spielte dabei auch eine Rolle, der da mit ins Auto gestiegen ist, bei dem es darum ging, dass sie jemanden brauchten, der sie aus Köln auf schnellsten Wege auf die Autobahn rausleitete. Und er hat ihnen das irgendwie erklärt und dann hat er gesagt, komm, haben die zu ihm gesagt, kannst du nicht einsteigen, dann lassen wir dich da wieder raus, wenn wir auf der Autobahn sind. Und er ist eingestiegen und mitgefahren und ist tatsächlich an der Autobahnraststätte rausgelassen worden. Und ich weiß nicht, 30, 40 Kilometer weiter gab es dann den Zugriff. Eine einzige Frage, die ich mir gestellt habe und die ich aber jetzt erstmal euch stelle. Was hättet ihr gemacht als Reporter da?
Also ich habe dazu erstmal eine Gegenfrage. Du hast ja selbst gesagt, da gibt's halt, gab es Unmengen an Live-Schalten und es wirkte, das ist ja auch das, was bei mir angekommen ist, ohne dass ich wirklich dabei gewesen bin. Das wirkt halt alles wie so ein Hollywood-Ding. Das ist total krass und man ist so nah dran wie, und das ist jetzt nur eine These, weil ich nicht dabei war, wie nie zuvor. Mhm. Auch weil es eben so viele Live-Schalten gab und so weiter. Wahrscheinlich war das auch eine halbwegs neue Technik, die so vielleicht bei Sportveranstaltungen, aber noch nicht so im Alltag regelmäßig durchgeführt wurde. Und dann waren halt erstmal alle völlig irre und haben gesagt, krass, da sind wir dabei. So einen ähnlichen Hype gab es ja auch so Mitte der 2010er Jahre, als plötzlich jeder Journalist immer und alles nur noch durch Periscope durchgeguckt hat, sobald er irgendwo war, gefühlt, und das irgendwo halt auf Twitter gestreamt hat, damit man gezeigt hat, dass man dabei ist. Und
naja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage einer technischen Innovation sozusagen war. Es war, glaube ich, einfach ein Wettbewerb, wer ist am dichtesten dran?
Wer aber ist halt am auch gepusht dran durch diese technische Innovation, oder?
Das kommt sicherlich dazu, wobei da hat auch, weiß ich nicht, ich erinnere noch in der Doku, da ist ein Radioreporter von RSH, der hat mit einem ganz schlichten Bandgerät gearbeitet, also der hat das aufgenommen und dann das wahrscheinlich per Telefon oder sowas dann über den Sender gegeben danach. Es war einfach, man wollte der Sensation, dem Grauen, dem da irgendwie, und das war, alle haben es schon, das haben ja schon alle damals kapiert, dass es ein einmaliger Fall ist. Und dass man da vielleicht auch als Journalist die einmalige Chance hat, sich irgendwie zu profilieren. Also das ist sicherlich so. Ich sag mal, stell dir vor, ihr werdet da hingeschickt, dann steht ihr am Auto, dann gucken die sich euch aus und sagen, hier, erklärt mir mal, wie wir hier aus der Stadt rauskommen, und dann sagt ihr, spring doch schnell rein. Und da sitzt, wie gesagt, da sitzt ein 18-jähriges Mädchen mit der Knarre am Kopf. Und neben die sollst du dich setzen. Das ist schon eine Situation. Und die Jungs sehen auch nicht aus wie, weiß ich nicht. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt Köln hatten sie auch schon einen erschossen. Also den 15-jährigen italienischen Jungen oder italienischstämmigen Jungen. Das ist ja auch noch eine herzbewegende Geschichte, der war mit seiner kleinen Schwester da, die 7 oder 8, glaube ich, oder sowas war, und eigentlich sollte sie, und er hat sich schützend davor, und dann hat es ihn erwischt, und das ist auch alles auch eine ganz, ganz grauenhafte Geschichte, aber das war schon passiert, und dann ist die Frage, steigst du da ein oder nicht?
Also in der Situation möchte ich auch nicht sein, ehrlich gesagt, weil du weißt auch nicht, drückt er ab, weil ich, weil ich ihm den Weg nicht erkläre, oder drückt er dann später ab, weil ich sie so in Sicherheit bringe? Oder was weiß ich, würde ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Ich weiß, dass es da wirklich viel Kritik für den Umgang mit den der Medien, mit den Entführern, mit den Kriminellen dort gegeben hat. Aber wenn ich da nach dem Weg gefragt werde von einem deiner Frau, die Knarre an den Kopf hält, dann weiß ich auch nicht, ob ich da Nein sage, ehrlich gesagt.
Ich glaube, die Frage ist auch deshalb ganz schwierig zu beantworten, weil von außen drauf zu gucken, ist ja in solchen Fällen schwierig, weil du ja gar nicht weißt, wie sich das angefühlt hat in diesem Hype damals oder ein Teil dieses Hypes zu sein. Und also natürlich denkt man jetzt so im ersten Moment so ein Blödsinn, also würde man irgendwie nie machen, und wir würden uns ja irgendwie in die Hosen machen vor Angst, ne? So, also ich zumindest. Aber ich wenn du mittendrin bist in diesem absoluten Irrsinn, in dem irgendwie alle Leute, die damit zu tun haben und die eingebunden sind, permanent einfach die falschen Entscheidungen treffen und völligen Blödsinn machen. Du, ich könnte dafür nichts garantieren, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass man selber im Zweifel dann auch die falsche Entscheidung treffen würde. Und was ist in dem Fall die falsche Entscheidung? Also, da geht's ja schon los.
Darüber habe ich mich, also jetzt fallen mir mehrere Sachen ein. Also erstmal, mir ist nicht in Bezug auf diesen Fall, sondern auf einen anderen, konstruiert in meinem Bewerbungsgespräch zu meinem Volontariat, wenn ich mich recht erinnere, war das, die Frage gestellt worden, stellen Sie sich vor, Sie stehen in Genf im Hotel Beau Rivage, Vorzimmer, ich weiß nicht, welche Nummer das hatte, und das ist das Zimmer von Herrn Barschel. Sie haben Gerüchte gehört, irgendwas ist passiert oder wie auch immer, die Tür steht einen Spalt offen, was machen Sie? Ich habe tatsächlich mich dann kurz 30 Sekunden intensiv gedanklich versucht in die Situation rein und habe dann wahrheitsgemäß geantwortet, ich wäre reingegangen, ich hätte das Foto genauso gemacht, hätte dann erst Menschen gerufen, hätte das Foto sogar in Sicherheit gebracht vorher, weil ich einfach funktioniert hätte in meinem Automatismus. Ich hätte gerne hinterher ein Gespräch darüber geführt, was wir dann mit dem Foto und den Informationen machen. Also das bis heute, aber ich fürchte, ich hätte es getan so. Deshalb kann ich eigentlich das jetzt übertragen. Auf mich bezogen, nicht guten Gewissens sagen, also ich kann guten Gewissens sagen, ich hätte mir in die Hose gemacht vor Angst. Ja, da bin ich bei dir, bei euch. Aber ich fürchte, ich wäre eingestiegen. Mhm. Weil einfach, ja, in diesem Geschehen, in irgendwie in diesem Reporter, dieses, oh Gott, das kriege nur ich, ja. Ich hätte das Risiko genommen. Hätte dann hinterher, und das ist eben interessant, ich habe Udo Röbel ja nun kennenlernen dürfen. Gut, der hat sich auch mehrfach öffentlich dazu geäußert, habe aber auch in privater Runde sehr intensiv mit ihm darüber gesprochen. Er nennt das bis heute den größten Fehler in seiner Reporterkarriere, dass er das nie hätte machen dürfen, dass aber das Bewusstsein damit, dass er ehrgeiziger Reporter war und dass es genau diese Situation war, der Sog der Situation, der Ehrgeiz, das Besondere und schwupps sitzt du drin, da denkst du überhaupt nicht nach und einfach die Jagd nach der Geschichte, die uns vielleicht manchmal im Leben schon auch getrieben hat. Ja? Und diese Skrupel, die ihn da heute peinigen oder auch das schlechte Gewissen in dem Zusammenhang. Udo Röbel war nicht lange Chefredakteur der Bild-Zeitung. Meine These ist, er war zu anständig für die Bild-Zeitung. Deshalb konnte er dort nicht lange Chefredakteur sein. Das ist nämlich wirklich es ist ja quasi der Feingeist unter den Bild-Chefredakteuren gewesen oder ist es heute immer noch. Und ich mag den sehr und von daher werde ich ihm nicht einen Strick draus drehen, dass er da eingestiegen ist, weil ich fürchte, ich hätte es auch getan. Auch wenn ich es genauso für falsch hielte und halte heute. Und so. Ich bin froh, dass die Gesetze anders sind und ich glaube, die Polizei würde da auch ganz anders mit umgehen heute.
Ich finde ja in dem Zusammenhang interessant, dass man ja eigentlich bei sämtlichen Filmen und Serien, die sich irgendwie um das Thema Journalismus drehen oder die dieses Thema ankratzen, gerade wir ja oft vor der Frage stehen, ne? Wenn wir uns sowas angucken, hätten wir das auch gemacht. Und in dem Zusammenhang nochmal, also ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe am Rande, aber ich bin ja ein großer Fan von RTL Plus und da gibt's ja diese wirklich wunderschöne Verfilmung des Skandals um die Hitler-Tagebücher beim Stern. Mhm. Und das ist letztendlich genau so eine Geschichte eigentlich, wo man die Frage stellen kann, ne? Wo ich wirklich davor saß und also bis zu einem bestimmten Grad, wo dann sozusagen auf höheren Ebenen einfach Fehler gemacht wurden, wo es um das Gutachten oder um die Gutachten ging, die über diese gefälschten Tagebücher bestellt bzw. angefertigt wurden, saß ich wirklich davor und dachte, ja, aber ist doch alles super gelaufen. Also das ist, du hast halt einen Betrüger, der bietet dir diese Tagebücher an, die sind einfach täuschend echt gemacht. Der erzählt dir eine Geschichte dazu von einem abgestürzten Flugzeug, wo die irgendwie angeblich drin lagen. Du fährst vor Ort, du recherchierst das, findest Zeitzeugen, findest den Absturzort des Flugzeuges, wo sogar noch ein Wrackteil liegt. Also das ist halt genauso eine Geschichte, wo man denkt so, ja, natürlich wäre das mutmaßlich bei uns genauso gelaufen, weil es war ja alles einfach total plausibel und passte einfach alles zusammen.
Und ab dem Punkt, wo es nicht mehr gepasst hat, will man aber auch irgendwann dran glauben. Genau, das Punkt ist das Problem, ne? Dass man halt denkt, ich lasse mir diese Geschichte doch jetzt nicht von irgendeinem publiken Historiker kaputt machen.
Wenn man will, dass etwas stimmt, bewegt das eine Menge Wahrheiten und Unwahrheiten. Das fürchte ich auch. Da muss man auch sich immer selber prüfen und das ist immer auch gut, wenn man einen zweiten oder dritten hat, der, weil eh man haben wir, glaube ich, nie einen Arbeitgeber gehabt, der Millionenbeträge hätte für irgendwas in der Art bezahlen können oder wollen. Heute würde es, glaube ich, auch generell niemand mehr tun. Egal für was oder so. Aber spätestens, wenn es dann wirklich um solche, muss man eben mit Gutachten oder muss man alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
Ja. Aber gut, es war auch noch eine andere Zeit. Ich weiß nicht, habt ihr die Serie gesehen inzwischen?
Nee, noch nicht.
Nee, okay. Es gab ja diesen, also was so am besten dazu passt, irgendwie ist dieser Moment, wo das erste, ich glaube, es war das erste Tagebuch, übergeben wurde, war von auf diesem Tagebuch sind so zwei Buchstaben drauf. Ne? Dieses wo sie eigentlich dachten, dass das AH bedeutet für Adolf Hitler. Und irgendwann kam dann jemand auf die Idee, hat richtig hingeguckt und da war es halt statt ein A ein F, weil der, der Fälscher, glaube ich, einfach kein A mehr hatte und dann hat er eins genommen, was am nächsten dran kam. Und dann kam eben die Begründung, ja, es heißt halt nicht Adolf Hitler, sondern irgendwie Führerhauptquartier oder irgendwie sowas.
Der Führershund, also, genau.
Also zum Thema, ne, man nimmt es dann so wahr, wie man es gerne hätte. Ne? Also, ja, immer wieder interessant, solche Fragen. Umso mehr bin ich gespannt auf den neuen Film von Bully, 1000 Zeilen, wobei das natürlich schon wieder ein extremerer Fall ist mit Klaas Relotius beim Spiegel, aber ich kann mir vorstellen, dass es diese gedankliche Debatte bei uns allen in unserer Branche auch wieder ein Stück weit anstoßen wird.
Ja, ich denke, wir sollen den Film schauen und uns vielleicht ein Urteil darüber bilden.
Okay, wow, der war gut.
Darf ich trotzdem noch den Einsatz sagen?
Nein, bitte
gucken auf Netflix. Gladbeck, das Geiseldrama heißt es ganz schlicht. Sehr beeindruckend, angucken bitte.
Sehr gut. Ja, das war eine tolle Überleitung, weil ich habe auch dafür mussten jetzt eigentlich nochmal bekommen. Komm, mach nochmal.
Ich hau ihn nochmal raus, oder?
Na komm.
Natürlich.
Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich.
Der Delling der Woche.
So, perfekt. Ich möchte heute gerne über Urteile sprechen und eigentlich möchte ich sehr gerne wissen, wie euer Urteil ausfällt. Bei dir, Domi, weiß ich ja schon, dass du zumindest reingeschaut hast. Bei Micha bin ich mir da noch nicht so sicher. Aber es ist eine tolle Woche, weil nicht nur die Sommerpause im Fernsehen endet, sondern Barbara Salisch ist zurück.
Und so. Micha, weißt du was? Barbara Salisch hat auch einen Hund.
Ja, nee. Jetzt guckt er. Jetzt guckt er.
Gibt es noch mehr Menschen, die einen Hund haben?
Nee, aber Barbara Salisch bringt den auch mit ins Gericht.
Ja, verstehe. Ja. Piri, besseres Urteilsvermögen als, nein, ist egal. Ja.
Der schnuppert dann einfach und sagt, einmal schuldig. Wow für schuldig Uff. Und zweimal für unschuldig. wie auch immer. Ich glaube, wir müssen noch mal von Anfang an beginnen. Also am Montag lief die erste Folge und wir haben uns schon mehr oder weniger intensiv darüber ausgetauscht, dass es eigentlich großen Spaß macht. Also ich sag mal, für alle, die es nicht gesehen haben, für mich war schon der Anfang einfach wunderschön, dass Barbara Salisch im Richterzimmer im Gericht sitzt und es klopft an der Tür und wer kommt rein? Staatsanwalt Römer und Rechtsanwältin Tasic.
Oh ja.
So, ich hatte ungefähr den gleichen Wow-Effekt in diesem Moment wie bei der Passion, als Jesus im Gefangenentransporter landet und da sitzt ein Walter aus dem Frauenknast und Joe Gerner drin. So habe ich mich gefühlt. Das war ein absoluter Flashback in die Zeiten, als Barbara Salisch noch am Nachmittag lief. Und damit ging das Spektakel los. Möchtest du vielleicht nochmal die erste Folge kurz zusammenfassen? Du hast ja auch einen größeren Beitrag schon drüber.
Ja, ich habe die erste Folge wirklich mit vielen Freuden gesehen, also die danach noch nicht, obwohl du sie mir alle angepriesen hast, aber die erste Folge drehte sich um einen Diebstahl mit in Tateinheit mit Freiheitsberaubung, wie Staatsanwalt Bernd Römer dann, glaube ich, in seiner Anklageschrift vorgelesen hat. Eine Pflegerin sollte einer Rentnerin, die eigentlich noch ganz tüchtig war, aber am Ellenbogen verletzt war und deshalb auf die Pflegerin angewiesen war, die soll sie im Keller eingesperrt haben und ihr dann die Goldbarren im Wert von 100.000 Euro aus der kaputten Manteltasche ihres verstorbenen Mannes geklaut haben. An dieses Vermögen kam die ältere Dame, weil sie ein gutes Händchen an der Börse hatte, also so eine kleine Zockerin war. Und es war halt dann, ich weiß nicht, wollen wir spoilern, Flo, wie das so ein bisschen weitergegangen ist? Nee, wir spoilern nicht, aber auf jeden Fall ging es da so ein bisschen hin und her. Es gab natürlich eine Wendung am Ende und neben so knackigen Sprüchen von Staatsanwalt Bernd Römer, wie das eine Vernehmung mit der Angeklagten so schwierig zu führen sei, wie einen Pudding an die Wand zu nageln, kamen dann auch wirklich neue Beweismittel wie Chatprotokolle, eine App, die mit einer Überwachungskamera in der Wohnung der Geschädigten angebracht war, eine Sprachnachricht und natürlich auch ein Instagram-Post, den Bernd Römer dann als Beweis anführte. Also das war wirklich Barbara Salisch Ghost 2022. Es wurde alles auf den Schirm gelegt. Und was ich auch sehr spannend fand, war, dass im Fall wirklich jeder, der dort aufgetreten ist, einmal gesagt hat, wie wichtig der Pflegeberuf ist. Ist dir das aufgefallen? Jeder hat nochmal zwischendurch so ein 2- bis 3-sätziges Plädoyer für den Pflegeberuf gehalten.
Ja. Und das ist, fand ich auch ganz interessant, weil auf der einen Seite habe ich dann gedacht, so ja, ist eigentlich eine coole Nummer. Also, dass sie das auf diesem Weg versuchen zu betonen. Auf der anderen Seite dachte ich dann, ja, also seriously, wenn ihr was für die Pflege tun wollt, dann sucht doch nicht direkt für das große Comeback für den ersten Fall eine Pflegerin aus, die angeklagt ist. Also irgendwie so ein leicht zweischneidiges Schwert. Ja. Aber ich finde, also bevor wir das trotzdem ins Lächerliche, na, wir ziehen es ja nicht ins Lächerliche, aber wenn du das so erzählst, das klingt schon so, als wäre es relativ bescheuert. Ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, dass ich es wirklich toll finde. Also auf der einen Seite, weil es mich echt zurückversetzt in die Zeit, als es nachmittags lief und ich irgendwie mit einer Tasse Tee bei meiner Oma saß nach der Schule und wir uns das angeguckt haben. Und ich war ja sowieso immer Team Salisch. Ne? Also es gibt ja irgendwie Richter Alexander Holt noch, der danach kam, den ich nie so richtig leiden konnte. Ich mochte die Salisch immer viel lieber. Und auf der anderen Seite finde ich, dass die Darsteller gewachsen, also Darsteller in Anführungszeichen, dass die gewachsen sind und älter geworden und reifer geworden, dass man das auch merkt. Also, dass ich das Auftreten vor allem von Frau Salisch irgendwie professioneller finde heute, als mir das damals vorgekommen ist.
Obwohl sie immer noch in Staatsanwaltschaft und irgendwelche Minderjährigen anschreit.
Ja, das stimmt. Und dann muss ich sagen, und dafür kriege ich jetzt bestimmt wieder einen bösen Kommentar von Micha hinterher, ich finde, dass die Dialoge und überhaupt die Art und Weise, wie die Folgen geschrieben sind, wesentlich besser ist, zumindest als ich es in meiner Erinnerung habe. Also gerade das, was du gesagt hast mit diesen Sprüchen wie ein Pudding an die Wand nageln, es gab dann auch diese irrsinnig lustige Sequenz, wo der, also fand ich, hat irgendwie mein Komikzentrum getroffen, wo dann die Verhandlung unterbrochen werden musste und dann nach der Unterbrechung kommt der Staatsanwalt Römer ins Büro von Frau Salisch und sagt irgendwie, was machen Sie denn gerade? Und dann sagt sie, ich sortiere gerade meine Goldvorräte. Oder also es war ein völlig bescheuerter Spruch, wo ich aber wirklich lachen musste in dem Moment, weil der so gut rüberkam von ihr. Also ich bin echt ein Fan, muss ich sagen. Mhm. Mir gefällt's.
Ja, und ich möchte es auch gar nicht so schlecht darstellen lassen, dass ich's auch ein bisschen bescheuert dargestellt habe. Ich gucke es ja, oder ich habe es ja auch geguckt, weil es so herrlich, Bindestrich, bescheuert ist. Ja. Das ist ja, also, das ist ja das, was ich mir davon erwartet habe. Ich gucke das ja nicht, weil es irgendwie ein ernstes Format ist. Ich glaube, so nimmt es Barbara Salisch auch selbst nicht wahr. Sonst würden die nicht so viele Gags da einstreuen. So. Mhm. Und es ist einfach herrlich bescheuert irgendwie. Und das ist so ein Gesamtkunstwerk, was tatsächlich funktioniert. Das hätte ich auch so nicht gedacht, aber es funktioniert, wenn jetzt nicht noch 5 andere Gerichtsshows da in die Woche gepackt werden.
Das ist aber zu befürchten, ne? wenn das gut funktioniert. Nee? Das
glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass Barbara Salisch auch so eine Ikone ist, was das betrifft. Und ich glaube, jetzt was Neues zu machen, bringt nichts, sondern wenn es die Leute gucken, dann gucken sie es hauptsächlich wegen ihr. Also ist meine Theorie. Mhm. Und ich finde es auch so schön, dass es damals einfach in so vielen Belangen so unfreiwillig unangenehm war, ne, die Art und Weise, wie das gemacht war. Und jetzt habe ich fast so ein bisschen das Gefühl, dass sie damit spielen, dass sie sich dieser Wirkung und dieses Bildes bewusst sind und das dann eben mit so witzigen Sprüchen noch übertreiben, das finde ich gut. Aber ich glaube nicht, dass da noch mehr in der Richtung kommt.
Naja, also RTL hat ja auf diesen Ulrich Wetzel auch
genau, das wollte ich gerade sagen,
den hat sie auch verpflichtet. Das Format kommt aber erst später. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass der halt was anderes macht, so eine Art Rechtsberatungssendung irgendwie, oder dass er sich eventuell mit Barbara Salisch abwechselt, dass eine Staffel Salisch, eine Staffel Wetzel, eine Staffel Salisch, eine Staffel Wetzel kommt. Mhm. Aber ja, das soll die mal in Köln entscheiden, wa?
Richtig. Das ist ja das Schöne, ne? Ja, ich habe es nur, um es kurz zu sagen, deshalb halte ich auch brav die Klappe. Also ich habe es nicht gesehen bisher, was aber ausschließlich daran liegt, dass ich es vergessen habe. Also es hat keine tieferen Begründungen. Ich habe ein, zwei Mal dran gedacht, nämlich als ich Trailer für sie, also es gab Barbara Salisch Trailer, sogar im Abendprogramm. Dabei ist mir bisher nur ein einziges aufgefallen, dass diese Frau wirklich exakt genauso aussieht wie damals. Also wirklich, ich finde erschreckend, dass die nicht altert. Wenn ich also den Zeitraum Fotos von mir vergleiche, scheiße. Also da, sie sieht wirklich ganz genauso aus, finde ich. Also hat sich nichts getan.
Das ist richtig. Und das macht sie auch so faszinierend. Außer sie hat jetzt natürlich einen Hund.
Ja.
Und es gibt dann auch so lustige, ne, wie ich am Anfang gesagt habe, in dem Moment, wo sie da am Anfang im Richterzimmer ist und der Römer und die Tasic kommen rein und alle knuddeln den Hund so ein bisschen, dann steht sie auf und man sieht so in so 2 Frames, dass sie unter ihrer Richterkutte einfach knallbunte neonfarbene Turnschuhe anhat. Das fand ich so witzig. Also es gibt auch so ein paar, ich weiß nicht, ob es mit Absicht gemacht wurde, aber so versteckte.
Oder ob sie einfach grundsätzlich knallbunte Turnschuhe trägt.
Ja, sie ist ja auch Künstlerin, ne?
Ja.
und malt auch knallbunte Bilder. Also insofern würde man ihr auch knallbunte Turnschuhe zutrauen.
Gut, ja, nee, also Farbe ist ja auch nicht zurückhaltend und nicht aus der Natur gewachsen. Glaube ich.
Richtig.
Ja. Ich glaube das auch, ja.
Was ich persönlich auch sehr interessant fand, war, es gab eine Zeugin, das war sogar das Opfer in der ersten Folge, das erwähne ich jetzt nur noch am Rand, die hatte eine Brille auf und diese Brille hatte ein rundes Glas und ein eckiges Glas.
Ja, so. Stimmt.
Und das fand ich so schön, dass ich dachte, auf meinem Plan steht dieses Jahr noch, mir eine neue Brille anzuschaffen. Und ich habe mich gefragt, ob mir das stehen könnte.
Unbedingt. Also so rundes. Wenn das jemand tragen kann, Flo.
Das sehe ich genauso. Und ich habe es auch, viele Grüße an Petra, meinem Lebensgefährten, erzählt, weil der hat die Folge nicht gesehen. Und der hat gesagt, wenn ich mir so eine Brille kaufe, dann trennt er sich von mir.
Okay. Würde ich noch eine Sekunde noch mal drüber nachdenken, aber
Dann solltest du mehr auf ihn als auf uns hören.
Wahrscheinlich. Aber jetzt mache ich mal ein internen
Delling. Das gilt auch grundsätzlich, ja.
Jetzt mache ich mal ein internen Delling, während wir ja die Richterin Barbara Sadisch eher vielleicht auch aufgrund unserer Vergangenheitserinnerungen durch die rosarote Brille sehen, kann ich das bei einer anderen Show, die zurückgekommen ist, nicht unbedingt behaupten, nämlich bei der 100.000-Mark-Show. Habt ihr die gesehen?
Ich habe sie nicht gesehen.
Das heißt, ja, ist gut. Ich habe, ich möchte jetzt weder über noch unter, ich würde sagen 15 Minuten. Mehr konnte ich nicht.
Ja, ich habe länger geguckt, wir haben irgendwie eine Stunde geschaut, sind dann aber noch mal kurz in die Kneipe gegangen, weil es mich so ein bisschen gelangweilt hat und haben dann nur noch mal eingeschaltet, als wir wieder nach Hause kamen, irgendwie eine Stunde später und haben das Ende noch gesehen. Ja, was sagst du denn?
Ja, gut, es ist jetzt von daher, glaube ich, auch unfair insofern, dass ich schon damals die 100.000-Mark-Show doof fand. Also, ich hatte ja Faszination für andere Shows aus der Zeit, also wenn die wenigstens die Traumhochzeit wiederbeleben würde oder, weiß ich nicht, wenn ich ein bisschen nachdenke, fallen mir auch noch andere Sachen ein. Damals schon hat mich die 100.000-Mark-Show nicht vor den Fernseher gelockt. Warum, und Ulla Kockerbrink hatte ich auch nie besonders große Sympathien. Dann fragt man sich, warum soll es heute anders sein? Und das, was ich gesehen habe, die Viertelstunde, hat das A bestätigt und B, hatte die Show wirklich auch das Tempo einer 20 Jahre alten Show, fand ich, also in dem Teil, den ich gesehen habe. Wenn Ulla dann noch nachgefragt hat, hier ist die Quizfrage so und so. Und was mich jetzt aber noch interessieren würde, wenn du uns kurz sagst, wie ihr als Paar damit umgeht, das. Da dachte ich, was ist denn jetzt los? Ja. Und da bin ich dann schlicht. Ich möchte jetzt unterhalten werden und kein Paartherapiegespräch bekommen oder so. Nein, also ich fand es einfach doof und ich hatte nach einer Viertelstunde keine Lust mehr.
Also ich bin da voll bei dir. Also das hat mich unfassbar aufgeregt. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nochmal in so eine alte Show reinzugucken. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie wahnsinnig langsam redet. Aber auch nicht nur bei den Nachfragen, sondern es zog sich irgendwie die ganze Zeit so durch. Ja, das ist immer,
die ganze Sendung hatte kein Tempo und sie war Teil davon, oder?
Ich habe das nicht so in Erinnerung. Also ich muss wirklich nochmal in eine alte gucken. Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass sie älter geworden ist. Weil ich meine, zwischen der letzten Show, die sie gemacht hat, und jetzt liegen halt trotzdem irgendwie, ich glaube, 25 Jahre. Ne? Da kann man sich schon verändern. Dann fand ich, also ich fange mal kurz am Anfang an, ich fasse es schnell zusammen. Das erste Spiel, diesen Hindernisparcours, fand ich unfassbar dämlich, einfach weil man daran gesehen hat, wie wir in unserer Gesellschaft immer fetter und unsportlicher werden. So, also wie die sich da abkämpfen mussten teilweise, das fand ich irgendwie interessant. Ich würde da auf keinen Fall durchkommen. Also ich wäre genauso am Laufband gescheitert wie die eine Kandidatin wahrscheinlich. Aber das fand ich schon irgendwie sehr vielsagend. Das hatte, glaube ich, früher mehr Schmackes. Die Spiele an sich fand ich ganz lustig, aber auch wahnsinnig zäh, weil die Show ja so konzipiert ist, dass man dann jedes Spiel teilweise dreimal machen muss.
Ganz kurz nur, sag doch mal kurz in drei Sätzen, was ist denn die 100.000-Mark-Show?
Sehr gute Frage.
Ja, sehr gut, vielen Dank. Wir vergessen das immer. Vier Paare treten in einer Spielshow in unterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Im Laufe der Show scheidet ein Paar nach dem anderen aus und das letzte verbleibende Paar kann sich am Ende, ich sag mal, quasi eine Safe-Kombination erspielen. Ja, also es ist ein bisschen komplexer. Also es gibt irgendwie, ich glaube, 12 verschiedene oder 10 verschiedene Safe-Kombinationen und im Laufe des Spiels scheiden dann, je nachdem, wie sie bei den unterschiedlichen Spielen abschneiden, mehrere Kombinationen aus, sodass nur eine bestimmte Anzahl übrig bleibt. und Sie müssen dann davon eine wählen und mit ein bisschen Glück öffnet diese Kombination am Ende den Safe mit 100.000 Mark. Ich hoffe, ich habe das
kurz, also ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe noch nie eine Folge von dieser Show gesehen. Hm. Und was mich jetzt eigentlich nur interessiert, sind in dem Safe wirklich 100.000 deutsche Mark?
Nein. Es sind, also sie haben das symbolisch quasi beibehalten, weil sie natürlich auch die Marke als solche, ich meine, bringt ja nichts, eine Retro-Show aufzulegen und sie dann völlig anders zu machen. Deswegen haben sie die 100.000 Mark gelassen, aber sie bekommen nach dem aktuellen Wechselkurs den Betrag in Euro ausgezahlt. Mhm. Also es ist eigentlich fast eine Mogelpackung, weil man bekommt ja keine 100.000, sondern am Ende irgendwie 50.000 irgendwas Euro.
52.000.
Oder 52.000, ja. Genau, so, also das ist kurz zusammengefasst und es gibt natürlich auch die gleichen Spiele wie vorher, die aber, wie ich gerade schon sagte, teilweise so ein bisschen langatmig sind, weil sie einfach mehrfach gemacht werden müssen. Das Kultspiel schlechthin ist natürlich der heiße Draht, an den wir uns ja von damals auch sehnsüchtig erinnert haben. Der ist ein bisschen abgespeckter, also der war damals noch so liebevoller mit auch so Hindernissen, wo so Markstücke im Kreis fuhren, wo die dann so durch sich schlängeln mussten mit ihrem Ring. Es ist heute einfach nur eine Stange, wo sie halt drumrum müssen. So, und was mich aber am meisten gestört hat, und damit schließe ich ab, das ist mein größter Kritikpunkt an dieser Sendung, ist, eines dieser vier Paare war ein lesbisches, was natürlich sehr schön ist, so, aber andererseits hat Ulla Kock am Brink wirklich alles dafür getan, um immer wieder hervorzuheben, wie wahnsinnig toll das ist, dass sie ein lesbisches Paar haben. So. Und mein Lebensgefährte saß da neben mir auf dem Sofa und sagte zwischendurch, es fehlt eigentlich nur noch, dass sie jetzt bei jedem Spiel noch sagt zu dem Paar, ich finde es so toll, dass ihr in so einer Fernsehshow mitmacht.
Ja, dass ihr sowas könnt überhaupt.
Ja, genau. Und wer von euch ist eigentlich der männliche Teil?
Ja, genau, ja.
Also das fand ich, das war wirklich schon an der Grenze
zum Taschentuch.
Das war wirklich schon an der Grenze zum Unangenehmen, wie sie einfach zwischendurch immer wieder darauf hinweisen musste, wie offen sie doch sind und dass das ja wirklich wichtig ist, dass sie bei der 100.000 Mark Show auch wollen, dass das alles zur Normalität gehört und also völlig unangenehm. Und da dachte ich dann, okay, also auch was das betrifft, scheinen wir einfach in diesem Bereich noch vor 25 Jahren diese Show zu machen. Und das war wirklich ätzend. Also das ging mir dann schon relativ derb auf die Nerven zwischendurch.
Ja, ich habe es wirklich nicht gesehen, kann dazu wirklich überhaupt nichts sagen. Ich hätte nur gedacht, jetzt dadurch, dass wir erst über Salesch und dann über die Kock am Brink Show geredet haben, konnte ich jetzt gar nicht sagen, na, würden bei Barbara Salesch vielleicht auch Betrugsfälle verhandelt, weil ich glaube, Micha wollte über einen, naja, im entferntesten Sinne kleinen Betrugsstreich aus dem Fernsehgeschäft mit uns sprechen, oder?
Ne, es ist mein Vorschlag, um diese Woche einen Menschen hervorzuheben. Jingle uns doch mal.
Der TV-Held der Woche. Der TV-Held der Woche.
So, ja, ich finde, dass Jan Böhmermann es verdient hat. Einfach, weil er fällt ja immer wieder auf durch lustige und mal weniger lustige, mal auch sehr ernsthafte Recherchen in Gebieten, auch tatsächlich mit investigativen Ergebnissen. Manchmal veralbert er aber einfach schlicht Leute und manche davon haben es auch einfach verdient, finde ich. Diesmal hat es erwischt Laura Müller, die Ehefrau des großartigen, wunderbaren, ehemaligen Schlagersängers Michael Wendler, den wir alle sehr schätzen, ihn und seine Verschwörungstheorien. Wer diesen Schwachsinn lesen möchte, gibt's ganz toll bei Telegram, kostet auch nix. Super, super, kann ich jedem nur empfehlen. So ein Quatsch habe ich wirklich selten gelesen. Aber davon abgesehen, muss man ja irgendwie Geld verdienen. Und da Herr Wendler nicht mehr Schlager singt und sie nicht mehr so doll influenced, muss man ja anders Geld verdienen. Und das tut sie unter anderem nicht nur dadurch, dass sie sich nackt im Netz zeigt gegen Abogeld, sondern sie verschickt auch Grußbotschaften Das heißt, da kann man bestellen. Liebe Laura, der Flo hat Geburtstag, grüß den doch mal bitte ganz doll. Und dann macht sie das, vorausgesetzt man überweist vorher einen Betrag X. Und der ist übrigens nicht unerheblich. Die Rede ist von 125 bis 250 Euro. Also irgendwo in dieser Range spielt sich das ab. Flo, möchtest du nicht haben? Möchtest du nicht?
Bitte, wenn ihr unbedingt ein Geschenk sucht, dann schicke ich euch gern meine Amazon-Wunschliste. Aber seht davon ab.
Naja, ich weiß nicht, ob Olli Schulz genauso argumentiert hätte. Er hat auf jeden Fall von Jan Böhmermann, der nämlich eine Grußbotschaft für Olli, für seinen Freund Olli, eine Grußbotschaft bei Laura bestellt hat, weil er ja so schlecht drauf ist und so traurig gerade. Und sie sollte doch bitte eine Kopfhochbotschaft für ihn aufnehmen. Das hat sie dann gemacht, herzerweichend, und gesagt, das ist doch auch irgendwie, alles wird doch wieder gut. Und vergiss nicht, es gibt gute Freunde wie den Jan, der macht sich wirklich Gedanken um dich und der ist wirklich für dich da. Und das Ganze wurde, Olli Schulz und Jan Böhmermann haben ja gemeinsam den Podcast Fest und Flauschig, den sie auf der IFA einmal vor Publikum produziert haben. Und dafür hatte Jan Böhmermann das mitgebracht und es wurde unter dem johlenden Gelächter der Menschen dort abgespielt. Tut also keinem weh, war sehr lustig, vermutlich hat Laura tatsächlich auch noch dran verdient, ist aber einfach ein bisschen verarscht worden. Und ich fand's schön.
Was meint ihr? Kauft Laura ihrem arbeitslosen Ehemann von Jan Böhmermanns Geld?
Die hat ihm mal ein Auto geschenkt, ne? Ich glaube, dann müssen es ja Geschenke sein, die also auch die eine gewisse Dimension haben. Also da kannst du ja nicht mit 200 Euro Geschenken kommen, oder?
Ja, das stimmt.
Ich wollte gerade sagen, wie wäre der Preis nochmal? Was
hat 150 bis 250 ist, glaube ich, ihre Range, je nachdem, wie lang und zu welchem Anlass oder sowas. Ja.
Ich tippe mal, das war ganz schön lang. Es wird wahrscheinlich also an der oberen Grenze gewesen sein. Kann man sich übrigens www.berliner-kurier.de das Video im Original ansehen, einfach nach Böhmermann suchen, dann findet man den Artikel. Da drin gibt's das Video.
Genau, zur Not verlinke ich den Artikel auch einfach nochmal in den Shownotes, dann ist der Weg noch etwas kürzer.
Ja, so.
Ja. Und man landet nicht irgendwie auf anderen Seiten.
Wie, auf anderen Seiten?
Beim Google.
Ach so, ja, das stimmt. Ja,
das wollen wir ja nicht, ne?
Nee, das wollen wir ja nicht, schon gar nicht.
Das wäre eine eher unangenehme Überraschung.
Oh,
das gehört heute überhaupt nicht mehr auf.
Es ist in der richtigen Flow, würde ich sagen.
Der Flow ist im Flow.
Ja.
Denn ich habe ein Überraschungsthema mitgebracht, was ich habe, weil ich euch ein bisschen überraschen möchte. Ich habe vielleicht auch ein paar Fragen, ich habe es ein bisschen offen gelassen, euch erzähle oder wo ich euch frage. Es ist auch kein Quiz, weil ich jetzt nicht ausformulierte Fragen habe, sondern es ist ein Thema, das wir alle kennen, glaube ich, mit dem wir alle schon Spaß hatten, über das wir vielleicht auch schon mal anderthalb Minuten geredet haben, aber nicht ausführlich. Und ja,
wenn du jetzt Sport sagst, gehe ich.
Es handelt sich überhaupt nicht um Sport, Flo. Es handelt sich wirklich überhaupt nicht um Sport.
Sehr schade.
Denn vor 45 Jahren, also Anfang September 1977, gab es eine Funkausstellung in Berlin. Oh, das wäre ja auch eine hervorragende Überleitung gewesen.
Stimmt.
Und da wurde etwas damals für Deutschland Revolutionäres vorgestellt, was dann tatsächlich 3 Jahre später dann erst seine Umsetzung fand. Habt ihr eine ungefähre Ahnung, worum es sich handeln könnte?
Na, ich hätte jetzt gerade gedacht Walkman, aber ich glaube, der war noch ein bisschen später,
nee,
oder?
Nee. Also es ist schon eher in Sachen Fernsehen. Gibt es denn auf der Fernbedienung Tasten, die ihr so gar nicht nutzt?
Videotext.
Der Videotext.
Oh Gott, was kommt denn jetzt?
Tatsächlich wurde der 1977 quasi so ein erster Plan für ARD und ZDF zusammen vorgestellt. 1980 ging es dann so richtig los mit dem Testbetrieb, der tatsächlich 10 Jahre dauerte. ARD und ZDF hatten bis 2000 sogar einen gemeinsamen Teletext, der Videotext hieß, der auch vom SFB betrieben wurde, aus Berlin heraus. So ein Videotext, jetzt haben wir ein paar Fakten, bevor wir hier wirklich loslegen, hat 25 Zeilen, a 40 Zeichen, von denen man 23 selbst bespielen kann. Es gibt 899 Seiten, nämlich alle Seiten von 100 bis 999. Und hat jemand von euch, wie oft benutzt ihr denn den Teletext?
Sag mal du, Flo.
Null.
Dann haben wir es hier mit zwei Extremen zu tun. Ja. Ich bekenne ihn freimütig. Ich bin der totale Retro-Junkie. Ich benutze das exzessivst, obwohl es natürlich der totale Quatsch ist. Aber es ist bei mir so drin, dass ich irgendwie ein paar Seiten Videotext abklappere. Und es war halt eben als sehr frühes Medium in der Kürze herrlich. Also du konntest dann auch ganz schnell dir einen Überblick, es ist natürlich immer dieses Gesuch, der läuft ja da durch. Du musst ja immer warten, bis er wieder bei der Seite angekommen ist. Und dann gibt's ja gern noch Unterseiten. Ja. Ne? Also dann ist die Hauptseite, was weiß ich, 210 und die besteht dann aus 4 Einzelseiten. Da musst du ja immer x Sekunden warten. Und dann ist es ja noch immer lustig, dann springt er gern von 1 auf 3 oder so und dann hast du den zweiten Teil nicht oder so.
Bei neueren Geräten kannst du das aber steuern.
Ja, das stimmt. Wobei das auch ganz oft nicht klappt.
Ja.
Also Frage nach der Nutzung. Ich mache den Fernseher an, ich habe den Automatismus, dass ich den mal kurz reingucke.
Mhm. Du bist damit übrigens nicht allein, denn es gibt jetzt keine ganz neuen Zahlen, aber ich habe mir so versucht, Zahlen anzugucken, wie intensiv denn der Teletext heutzutage noch genutzt wird. Und ich habe, das Neueste, was ich gefunden habe, ist 2016. Und da hat der Teletext aller Sender in Deutschland eine tägliche Reichweite von 10,4 Millionen. Und das ist, finde ich, recht ordentlich.
Ordentlich, ja.
Und noch krasser sind die Zahlen von, oder finde ich zumindest, von 2013. Da hatte allein der ARD-Teletext knapp 44 Millionen verschiedene Besucher im Jahr. Das heißt, im Jahr 2013 haben mehr als die Hälfte der in Deutschland lebenden Menschen mindestens einmal den ARD-Teletext eingeschaltet. Auch, das sind beides GfK-Studien übrigens. Also finde ich schon ziemlich krass. Und daran sieht man auch, dass der Teletext ja auch so ein bisschen versucht hat, mit der Zeit zu gehen. Habt ihr das mal mitbekommen, dass so bei Tatort, ESC oder Fußball dann so eine Redaktion da sitzt, also die dann halt die besten Tweets abtippt, die du dann im Teletext abrufen kannst?
Was?
Ja. Ja, klar. Also es gibt Teletext-basierte Untertitel auch, ne? Und es gibt diese Tweets und es gibt, ja, ich bin da auch immer wirklich hoch fasziniert von. Jetzt kommt ein echter Insider-Fakt.
Ich habe auch noch, vielleicht habe ich sogar den gleichen, den wollte ich noch
anbieten. Nein, mach noch.
Ich habe schon mal Teletext geschrieben.
Das ist tatsächlich gut, ja.
Ich habe, als ich bei Eurosport in München, also eurosport.de für die Online-Redaktion gearbeitet habe, hatten wir auch 10 News-Seiten im Teletext, die eben redaktionell bespielt wurden. Und das war dann unter anderem meine Aufgabe. Das war spannend, aber auch teilweise ja nervig, weil du hast, ich habe es vorhin gesagt, 23 bespielbare Zeilen, wovon eine Überschrift ist, also hast du ungefähr 20 bespielbare Zeilen mit 40 Zeichen und dann sind Trennungen nicht gern gesehen, darf man aber manchmal machen, damit du nicht zu viel Leerraum hast und es muss ja trotzdem alles reinpassen und es ist eine Wissenschaft für sich. Es ist wirklich eine absolute Wissenschaft für sich.
Genau, weil es muss ja immer auch passen und dann wird mit auf den Inhaltsübersicht sein, gern mit Kreuzchen abgefüllt, aber das darf ja nicht endlos Kreuzchen sein und es darf nicht ein Zeichen zu lang.
Ja.
Es ist wirklich teilweise ja eine Kunstform und ich habe es ganz anders, nur weil das ist absurdes Wissen. Uns peinigt ja nun wirklich im Alltag auch immer die Frage, wie formuliere ich eine Überschrift so, dass möglichst viele Menschen sich dafür interessieren? Also draufklicken, um das lesen zu wollen. Bei dem Videotext der Privatsender mindestens ist das ja auch ganz intensiv der Fall. So, und nun ist es offenkundig so, dass Refinanzierung oder Geld verdienen natürlich auch über diverse Erotik-Telefonlines. Irgendwann des Abends wird deshalb immer mit der entsprechenden Uhrzeit wird auf die Startseite gerne wird das Thema, wo du dann diese Lines findest, aufgenommen. Meistens war das früher immer durch eine wechselnde Geschichte. Also da haben die dann, Geschichte ist ein großes Wort für eine Videotextseite, aber also für eine Nachricht aus dem Erotikbereich, ja? So, und das Lustige ist, dass sie offensichtlich festgestellt haben, was davon zum Erfolg führt und was nicht. Das genau ausgewertet haben. Dabei muss eine Überschrift so überzeugt haben, dass sie seit etwa 3 Jahren mehr oder weniger jeden Abend dort steht. Achte drauf. Und das Spannende ist, dann gehst du auf die Seite und die Geschichte dazu, die Nachricht, die gibt's gar nicht. Die gibt es nicht mehr. Und die lautet, Singles geben früh Intimes Preis. Es passt auch noch aufs Zeichen genau in diese Zeile rein. Mhm. Und tut mir den Gefallen, guckt einmal, ich glaube, es ist Sat.1, ProSieben, das ist ja glaube ich der gleiche Videotext, guckt da abends mal rein und wenn ihr diese Zeile seht, denkt an mich. Es gibt sie, ich finde hochgradig fasziniert, weil ich wollte das dann immer mal lesen. Weil ich habe dann gedacht, das steht da jetzt seit Monaten, jetzt will ich das mal lesen. Das kannst du aber nicht mehr lesen. Also ich habe es zumindest nirgendwo gefunden. Nicht über die Seite, die dort angegeben ist.
Ja, also das ist ja auch ein Teil. Also es gibt ja halt, da meistens ist 100 die Startseite, dann folgen ab 101 Nachrichten, ab 200 Sport, ab 300 das TV-Programm. Irgendwo da in der Nähe ist auch Untertitel oder was als aktuelle Sendung läuft und so. Und dann wird es ja immer etwas konfuser. Dann kommt ganz viel Werbung. Dann, also gerade bei den Privaten, dann ab 600 kommen dann auch wirklich so Erotik-Sachen, wo dann irgendwie so auch pixelige, nackte Frauen dann halt
auch so, wenn die da Bilder basteln. Ja, das ist auch immer zu
gut. Das ist wirklich gut. Und es gibt, und das ist, oder früher gab es dann auch den SMS-Chat bei vielen Sendern. Mhm. Und was es auch noch gibt, was es früher gab und was meine absolute Lieblingskategorie ist, der einzige Grund, warum ich heute noch ab und an Teletext aufrufe, sind TED-Umfragen, für die Leute anrufen. Und ich habe zu diesem Zweck mal mir den Teletext von Sat.1 aufgerufen, ab Seite 186, TED und Meinung. Da geht es unter anderem über die Frage Fußball, Equal-Pay-Debatte. Sollen Frauen und Männer gleich viel verdienen? Ist sicherlich eine Frage, über die man diskutieren kann. Im Sat.1 TED-Teletext konnte man das für 25 Cent pro Anruf machen.
Danke, ja. Mhm.
Und wollt ihr ungefähr raten, wie das ausgefallen ist? Wollt ihr mal raten, wie ist diese Umfrage wohl ausgefallen?
Keine Ahnung, ich weiß bloß irgendwie, dass bei so Sonntagsfragen dann gerne, weiß ich nicht, auch sich irgendwelche AfD-Kreisverbände zusammentun, damit unbedingt auf dem Sat.1-Teletext die AfD 38% hat.
Oder übrigens, so, auf dem Sat.1-Teletext ist das deshalb nicht mehr. Auf dem Sat.1-Teletext kannst du wählen zwischen CDU, SPD, FDP, Linke, Grüne und Sonstige. Sonstige ist übrigens bei 38, habe ich vorhin auch gecheckt.
Sehr gut, ja.
Aber die Frage, um die es geht, also ihr rechnet schon mit einem verrückten Ergebnis, ne?
Ja.
Gut, wir haben auf jeden Fall 25% sind 530 Stimmen. Wir haben, finde ich nicht, auch 25% 528 Stimmen. Das heißt, da fehlen jetzt, also wir haben jetzt eigentlich Ja und Nein und es fehlen noch 50%, ne?
Ja. Das heißt, die sagen, weiß nicht oder mir egal.
Nee. Ja, genau, weil 25% sagen, weiß nicht und 25% sagen, ist mir egal. Das heißt, da haben 528 Menschen 25 Cent in die Hand genommen, um zu sagen, hier, bitte, gib mir das Telefon, ich muss dem Sat.1 sagen, dass mir das mit den Männern und den Frauen egal ist,
genau.
Und dann haben nochmal 528 Menschen angerufen, die gesagt haben, bitte, gib mir dem Telefon, ich muss dem sagen, dass ich das nicht weiß. Ich finde das wirklich überragend. Da haben über 1000 Menschen angerufen, um zu sagen, dass ihnen die Frage egal ist.
Ich finde das ganz wunderbar. Wir haben mal im Freundeskreis am abendlichen Kneipentisch ein Spiel gespielt, dass wir versucht haben, gemeinsam die 5 größten Rätsel der Menschheit zu ermitteln. Und ich weiß noch, mein Vorschlag war genau der damals, das Rätsel, warum ruft man bei einer Videotextabstimmung ein, investiert, damals waren es glaube ich noch 50 Cent, um zu sagen, dass einem etwas egal ist.
Ich werde es nie verstehen.
Nee, ich auch nicht.
Es ist der absolute Knaller.
Ja, ich habe dann erst immer noch gedacht, ach naja, die werden irgendwie auch voreinstellen, dass da so und so viel schon also abgestimmt haben und so, aber es sind teilweise so viele, das kann nur echt sein. Also jedenfalls ein erkläglicher Anteil wird echt sein.
Ja. Also so viele machen da ja auch nicht mehr mit, also wie man jetzt an dieser Equal-Pay-Debatte sieht, das sind halt 2150 Leute, die da angerufen haben, die geben ja sogar die absoluten Zahlen an, ne? Aber es ist ja trotzdem die Hälfte davon sagt halt, stellt mir eine andere Frage, oder?
Das ist halt wirklich. Ja, und deshalb 2000 Leute machen da mit. 25 Cent, hey, das sind 500 Euro für nix, die das verdienen. Und es interessiert doch auch niemanden, was die da abstimmen. Also,
es sieht ja egal. Auch
nee, es sieht ja auch niemand, oder selbst wenn es, was macht das? Das weiß doch jeder, dass das Nonsens ist.
Naja. Ja, ich habe jetzt auch gerade mal weitergeklickert zur Sonntagsfrage. Ich liebe es, wie das halt von Woche zu Woche variiert. Zum Beispiel hatten in der letzten Kalenderwoche die CDU 36% auf sich vereinigt, in der Woche davor 9,6. Was für ein Trend liest du daraus halt ab? Also das ist halt
Naja, gut, wahrscheinlich war Herr Merz einfach sehr überzeugend in der Woche.
Das war die Woche davor halt so.
Das ist ja egal. Das war einfach so.
Dass der Sat.1-Zuschauer an sich es nicht so wirklich viel mit den Grünen anfangen kann, sehe ich gerade. Ja. Der Sat.1-Zuschauer an sich 1,9%.
Uiuiui. Ja, daran sieht man aber dann auch letztlich den Wert dieser Umfragen in Bezug, letztlich dann ja auf jede Frage. Also. Ja.
Also guckst du dir das gerade im Internet an? Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo bei mir der Teletext liegt, welchen Knopf auf der Fernbedienung ich da drücken müsste.
Da gibt es so einen, der sieht so aus wie ein Teletext.
Ich habe halt im Büro auch keinen Fernseher, aber zumindest die von Sat.1, Pro7 und von ARD, ZDF findet man recht leicht über die Google-Suche tatsächlich.
Oh, da muss ich jetzt gleich mal nachgucken.
Den von RTL nicht.
Teletext.
Aber wo müssen wir nachbessern? Müssen wir Nachbesserung fordern?
Sat.1 Teletext-Viewer. Oh Gott, ist das geil. Oh Gott, ist das schön.
Flo, geh jetzt weg von den pixeligen Sexzeichnungen. Ja.
Ich mach mal die 666.
Da wollte ich gerade sagen, Horoskop. Im Zweifel. Horoskop, das ist Horoskop?
Ja.
Was ist, man kann doch nicht auf 666 das Horoskop machen.
Nee, dann springt er automatisch auf die 600. Wahrscheinlich ist die 666 noch nicht freigeschaltet.
Flo, auf 777 ist, was du suchst.
Was? Warte.
777.
Ah, die Nummer für den schnellen Spaß. Ruf an und wir beeilen uns.
Ja, genau. Das hat jetzt wieder Züge angenommen.
Und wieder werden wir indiziert. Ist ja.
Arzthelferin hilft dir in allen Lebenslagen.
Das soll
mal anrufen und fragen, ob sie auch Kassenpatienten
machen. Ja, genau. Und wo wir die Karte durchziehen sollen.
Oh, Micha. Also.
Jetzt werden wir indiziert.
Ja, jetzt werden wir
indiziert. Was denn?
Will ich aber Micha, hier ist auch was für dich. Rüstige Rentnerin hat noch eine ganze Menge zu bieten. Du als Alterspräsident.
So, ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, dass jetzt irgendjemand sagt, wo man uns hören kann.
Hier bei den Internets, hier im Teletext. Das ist jetzt neu. Das wollten wir damit nur anteasern, weißt du?
Genau.
Spotify kann man uns hören. Genau. Da muss man uns auch dringend bewerben auch. Aber bewerten muss man uns da, finde ich.
Genau.
Und die Glocke anklicken.
Ja, Sterne vergeben. Auf Apple Podcasts kann man auch Sterne vergeben und sogar noch ein paar nette Worte dazu schreiben. Und nette Worte könnt ihr auch schreiben in eine E-Mail an ichglotztv@berlinerverlag.com oder einfach an Instagram, Twitter und Facebook. Dort heißen wir einfach Berliner Kurier. Die Nachrichten werden allesamt an uns weitergeleitet.
So ist das. Können doch nette Worte, also böse Worte sein, wollte ich gerade sagen.
Wenn das unbedingt notwendig ist, dann auch böse Worte.
Also die natürlich nur an euch.
Und wo wir gerade so schön über Worte reden, Flo, hast du noch mal drei für mich?
Drei? Warte, ich muss überlegen. Oh ja, das passt. Ich glotz TV.
Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier.